Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Heute ist es wieder so, dass wir eine Follow-up-Folge haben zum Ärztetag. Vorher durften wir Sie und euch darüber unterrichten, was uns bevorsteht. Heute werden wir gemeinsam überlegen, was davon ist umgesetzt, was davon ist in Diskussion und wie ist sonst mit den Anträgen umgegangen. Und dazu darf ich begrüßen unsere Vizepräsidentin, Frau Dr. Wulff. Hallo Birgit.
Hallo Petra.
Wie hast du denn so die Stimmung erlebt? Wie fandest du den Ärztetag?
Diesen Ärztetag fand ich ausgesprochen toll. Also es war eine gute Atmosphäre. Die Hamburger Delegierten bzw. Abgeordneten haben toll zusammengearbeitet. Das Hauptamt hatte auch sehr gut vorbereitet, sodass wir uns nicht viel um Organisation kümmern mussten. Die Themen waren interessant, wenn auch zum Teil kontrovers. Aber die Debattenkultur, die sich dann anschloss, wenn über die jeweiligen Themen gesprochen wurde, die hat mir wieder gut gefallen. Es wird wirklich auf einem guten Niveau diskutiert und gegenseitiger Respekt ist auch da. Und insofern kann man das wirklich sich gut anhören und sich beteiligen und alles sagen, was man zu diesem Thema zu sagen hat.
Wir hatten ja auch so ein paar Anträge eingebracht aus Hamburg. Zum Thema künstliche Intelligenz. Vorher gab es ja am Montag die Veranstaltung Dialog mit jungen Ärztinnen und Ärzten. Das ist ja auch dieses Jahr wieder sehr gut angenommen. Themenkomplex war auch KI. Wenn du an die Diskussion im Vorfeld denkst, wie haben sich die Hamburger Abgeordneten so mit dem Thema KI befasst? Was hat sie dazu bewogen, dieses Thema etwas intensiver zu bearbeiten?
Das Thema KI ist ja im Moment wahnsinnig präsent. Also schon wenn man die normalen Internetabfragen abruft, hat man ja immer das Angebot, auch KI zu nutzen. Und es ist auch immer interessant, was dann kommt. Ich glaube, gerade im Kontext der Diagnostik und Therapie, auch gerade der Differentialdiagnostik, ist KI natürlich ein total interessantes Thema. Es hat aber auch andere Aspekte, die bei der KI-Veranstaltung benannt worden sind. Das eine ist, dass Patientinnen und Patienten wissen, wenn KI genutzt wird, das ist der eine Aspekt. Und was die Umweltthemen, die uns ja auch immer am Herzen liegen, angeht, ist die massive Nutzung von Ressourcen, von Speicherkapazitäten und entsprechendem Energieverbrauch natürlich auch ein Thema, was man bei aller Begeisterung über die neuen Möglichkeiten nicht vergessen sollte. Wir haben ja auch darüber gesprochen in der KI-Veranstaltung, wie Ärztinnen und Ärzte in Zukunft in Sachen künstlicher Intelligenz weitergebildet werden sollen. Denn nicht alle sind so weit, dass sie das schon ganz kompetent nutzen können. Wie wird Hamburg Ärztinnen unterstützen, in dieser Hinsicht Kompetenzen zu erwerben?
Ich glaube, das wird ein großer und schwieriger Weg, wie so oft bei Bildungsthemen, mit dem Unterschied, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit der KI-Technologie ja so enorm ist, dass man kaum noch hinterherkommt. Ich habe mit einem Dozierenden vorige Woche gesprochen, der hatte eine Hausarbeit bekommen von einem oder einer Studierenden und das hörte sich alles super plausibel an, war auch eine Literaturliste dabei, hat sich aber irrwitzigerweise herausgestellt, dass das alles Halluzinationen von KI waren. Der Mensch hatte die Arbeit ChatGPT oder einem anderen KI-Agenten sozusagen aufgetragen und das Ergebnis, das rauskam, hörte sich zwar plausibel und in sich schlüssig an, stellte sich am Ende als totaler Unfug heraus, weil das System auch Leute zitiert hat, die zwar auf diesem Gebiet wissenschaftlich tätig waren, aber jene zitierte Arbeit niemals publiziert hatten, auch gar nicht mit diesen Inhalten. Das bedeutet für uns aber, dass wir die Kompetenz, die wir schon immer erlernen mussten, jetzt auf eine andere Art neu definieren und erlernen müssen, nämlich Überprüfung von Quellen. Wie gehen wir mit Erkenntnisgewinn um? Für wie echt halten wir das? Und wie können wir beweisen, ob dieser vermeintliche Erkenntnisgewinn in einer zum Beispiel wissenschaftlichen Fachpublikation echt ist oder nicht? Das bedeutet aber für uns auch im ärztlichen Alltag, wenn ich am Anfang meiner Karriere relativ wenig Erfahrung habe, kann ich mich natürlich nicht immer darauf verlassen. Insofern glaube ich, wird die Frage der Quellenüberprüfung, Validitätsüberprüfung eine der zentralen Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sein im Umgang mit dieser neuen Technologie.
Das war ja eigentlich seit der Nutzung des Internets immer auch eine Kompetenz, die man eigentlich hätte einsetzen sollen, wenn man auch mit der Zeit natürlich durch die bessere Leistung, die da angeboten wurde, ein bisschen alarmt ist. Aber hier ist es nochmal neu gefragt.
Ja, sagen wir so, wir hatten ja eine Zwischengeneration, die es relativ einfach hatte. Wir beide erinnern uns ja an die Recherchezeit vor Internet. Das heißt, die Suche in irgendwelchen Bibliotheken nach irgendeiner Publikation, in irgendwelchen Büchern und Indizes, das war ja knochenharte Arbeit. Das heißt, man konnte übersehen, dass es etwas zu einem Thema gab. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Man findet viele Sachen, die es gar nicht gibt. Und dazwischen hatten wir die Generation, die das große Glück hatte, über die Suchmaschinen tatsächlich relativ flott und einfach an vorhandene Informationen, an echte Informationen ranzukommen. Und die Validitätsprüfung war, sagen wir mal, wir waren auf dem Weg, das ganz gut im Griff zu haben und rauszufinden, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir schon wieder neu lernen.
Die Möglichkeiten haben sich halt erweitert.
Das ist richtig. Das macht die Sache aber nicht immer einfacher.
Nee, wenn ich jetzt neben der Nutzung in der ärztlichen Tätigkeit auch nochmal auf einen unserer Anträge zu sprechen kommen darf. Wir haben ja die Frage uns gestellt, ob wir KI nicht schon in der Entbürokratisierung der Hamburger Ärztekammer einsetzen können und haben dann einen entsprechenden Antrag formuliert, dass in der Selbstverwaltung KI auch eine Anwendungsform sein kann.
Ja, zu Recht. Ich glaube, wir müssen in der Selbstverwaltung wie andere Bereiche des Verwaltungswesens ja daran arbeiten, dass wir effizient sind, dass wir effektiv sind, dass wir zielgerichtet sind, dass wir mit den Mitgliederbeiträgen ressourcenschonend umgehen, aber natürlich auch mit der Lebenszeit unserer Mitarbeitenden sinnvoll umgehen. Ich sage mal, relativ einfache, immer wieder gleiche und repetitive Aufgaben, die sind ja wunderbar geeignet für Automatisierung. Das sind Bereiche wie zum Beispiel das Einreichen von Dokumenten, die Überprüfung, ob, ich sag mal, die Reihenfolge und die Zahl der Dinge, die eingereicht worden sind, richtig sind. Das sind Dinge, die kann eine Maschine machen. Dafür müssen wir unsere Mitarbeitenden hier in der Kammer ja nicht belästigen mit so Aufgaben, die ja möglicherweise auch nicht die Herausforderungen sind, die man als arbeitender Mensch haben will. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll es dazu verhelfen, die Technologie, dass die Arbeit schneller erledigt wird und dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die mit einer Anfrage auf uns zukommen, möglichst zeitnah ihrem Anliegen nahe kommen. Und das Gute ist, das haben alle auch so gesehen, der Antrag ist ja angenommen worden, wie übrigens auch der andere Antrag zur Stärkung der KI-Kompetenz in Aus- und Weiterbildung. Und ich glaube, wir beide können ja mit einem gewissen Stolz auf unsere Kollegen hier aus der IT-Abteilung des Hauses verweisen, die ja klugerweise ein eigenes KI-Programm schon hier hauseigen entwickelt haben, also nicht in Anwendung haben, was andere gemacht haben, sondern die IT-Abteilung der Kammer hier in Hamburg hat ein Programm entwickelt zur Verarbeitung der Beitragsberechnung und quasi der ganzen Prozess, was dahinter steckt. Wir sind ja gerade in der Validierungsphase, um zu sehen, ob das auch alles richtig läuft. Und ich bin optimistisch, dass wir das auch zum Laufen bringen, stellvertretend, sag ich mal, als Projekt, was man so in der Kammerwelt machen kann zur Entbürokratisierung.
Und das werden wir ja auch weiterverfolgen in Bezug auf andere Abteilungen. Und die Mitarbeitenden sind darauf eingestellt. Auch das ist ja nicht selbstverständlich.
Das ist in der Tat so. Also die Offenheit ist ja innerhalb der Kammer erfreulicherweise gegeben. Es machen ja, wie gesagt, ein, zwei Abteilungen erstmal stellvertretend für andere probatorisch bei Projekten mit und entwickeln natürlich auch mit, wie sowas gut funktionieren kann. Natürlich sind ja nicht alle KI- oder technikaffin, aber es ist natürlich wichtig, dass die Leute, die Arbeit machen, einen Einblick darauf haben, was wichtig ist und nicht wichtig ist, auch die Prozesse überblicken, begleiten und validieren.
Das ist doch spannend, wie sich das alles jetzt weiterentwickeln wird.
Ja, aber wir hatten ja auch sehr menschliche, ethische Themen neben diesen technologischen dieses Jahr. Die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs war ein Thema, zu dem es einige Anträge gab, auch aus Hamburg einen Antrag gab, die aber alle erstaunlicherweise relativ kongruent waren. Du hast ja andere Zeiten in Erinnerung.
Ja, ich habe schon über viele Ärztetage-Debatten zum Schwangerschaftsabbruch erlebt. Und ich muss sagen, über die Zeit hat sich das in Richtung einer der gesellschaftlichen Entwicklung angepassten Haltung entwickelt. Ich habe mir eigentlich gar nicht vor dem Ärztetag so viel Sorgen darüber gemacht, dass das schwierig wird, weil ich glaube, die Frage, sind Frauen in der Lage und berechtigt sozusagen über das Austragen einer Schwangerschaft zu entscheiden, ohne dass das Strafrecht im Hintergrund und die Kolleginnen und Kollegen, die sich daran beteiligen, am Schwangerschaftsabbruch auch bedroht. Diese Debatte ist eigentlich aus meiner Sicht entschieden und so war es eigentlich auf dem Ärztetag dann auch. Es gab ja über 50 Redebeiträge dazu, aber nur ein ganz kleiner Bruchteil hat das schwierig gesehen und so hat sich der Ärztetag eben für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ausgesprochen bei Beibehaltung der Beratungspflicht und dem Abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und ich glaube, dass das auch mehrheitsfähig ist im Bundestag, wenn ein Schwangerschaftskonfliktgesetz gelesen wird. Ich hoffe das jedenfalls.
Ja, viele haben das ja als große Errungenschaft empfunden, dass die Entkriminalisierungsanträge oder die Anträge zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs durchgekommen sind. Da haben wir uns zwar alle sehr gefreut darüber, aber ich fand, das war ein Paradebeispiel dafür, welch dicke Bretter man eigentlich in der Politik immer bohren muss. Seit ich als kleiner Abgeordneter immer mitgefahren bin, war das ein Thema. Ich erinnere, dass vor 12, 15 Jahren das deutlich emotionaler diskutiert wurde, deutlich konservativer diskutiert wurde. Und ich glaube, dass manchmal die Zeit am ehesten zeigt und heraussiebt, was eine mögliche Lösung ist. Was aber, ich glaube, jetzt mal adressiert an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht überlegen, in die Politik zu gehen oder nicht in die Standespolitik zu gehen. Man muss sich immer dessen bewusst sein, dass die Arbeit auch für Themen, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind, immer wieder sehr gezeichnet ist von Rückschlägen und langen Werdegängen, bis man an einem Punkt ankommt, wo man entweder sagt, man hat einen Konsens erzielt innerhalb des Kollegiums oder das, was im Sinne aller Betroffenen ist, hat sich durchgesetzt. Das sind schon lange Wege und dicke Bretter, oder?
Man muss sicherlich in diesen ganzen Fragen etwas geduldig sein, da hast du recht. Das muss man zum Teil auch erst lernen. Jedenfalls, ich musste das erst lernen. Ja, lieber Petra, ein weiteres Thema, was mehr emotional fast noch als der Schwangerschaftsabbruch diskutiert wurde, war ja die Novellierung der GOL. Da wird seit über 10 Jahren diskutiert und ich fand's war klar, dass man da zu einer Lösung kommen muss. Aber wie hast du das denn erlebt? Und was glaubst du, was jetzt passiert?
Ja, ich glaube, das, was als erstes darüber zu sagen ist, ist, dass die Diskussion um die GOE gezeigt hat, wie auch die allgemeine politische Stimmung im Umgang mit kontroversen Themen ist. Das ist im Kleinen das, was wir jeden Tag in der medialen Diskussion um viele andere Themen erleben. Ich glaube, es ist wichtig, vorher mit ein paar Vorurteilen und Fehlinformationen aufzuräumen. Die Emotionalität, die du angesprochen hast, war im Vorfeld und im Nachgang im virtuellen Raum innerhalb eines relativ kleinen Kreises extrem groß und super laut. Aber die Diskussionen im Deutschen Ärztetag haben wir ja wirklich sehr kollegial und zivilisiert erlebt, auch wenn es natürlich unterschiedliche Positionen gab. Ich würde gerne auch in Analogie zur großen Politik, aber mit ein paar, ja, wie sagt man heutzutage, mit ein paar Fake News aufräumen. Erster wichtiger Punkt. Natürlich ist der Deutsche Ärztetag ein demokratisches Gremium, das das Gros der ärztlichen Gruppen, Verbände, Fachzugehörigkeiten abbildet. Und natürlich schließt es auch die Sektoren ein, die es ja heute noch leider gibt. Das heißt, das Kollegium war wirklich breit vertreten, ambulant wie stationär, konservativ wie chirurgisch, alt wie jung, männlich wie weiblich, auch wenn wir das noch heterogener wünschen, gerade was Alter- und Geschlechtsverteilungsfragen betrifft. Das heißt, es gab eine faire Chance der Meinungsbildung. Und das Votum ist ja wirklich eindeutig gefallen. Korrigiere mich bitte, ich glaube, die Zahl war 212 für die vorgelegte Novelle. Von 250 Abgeordneten insgesamt. Das heißt, auch ein Großteil all derer, die im ambulanten Sektor arbeiten und dort vertreten waren, haben mit einer klaren Mehrheit für diesen Entwurf votiert. Natürlich kriegt man nicht alles sofort und zur Zufriedenheit aller. Das gehört zu dem politischen Geschäft in einer Demokratie dazu. Hinterher aber diejenigen zu diffamieren und das Parlament zu diffamieren, das diese Entscheidung gefällt hat. Das sind die Gefahren, denen wir auch in der Standespolitik gerade uns gegenüber sehen und wo wir klar uns dazu bekennen müssen, dass wir dahinter stehen, dass eine Meinungsvielfalt natürlich ihre Berechtigung hat, auch dann, wenn die Mehrheitsentscheidung zu meinen Ungunsten fällt. Natürlich stellt sich die Frage, wie können wir dieses Konzept so weiterentwickeln, dass sich ein berechtigtes Minderheitsinteresse davon nicht überrollt fühlt. Und ich glaube, daran können wir alle nur gemeinsam arbeiten. Aber das Grundkonzept der Demokratie dadurch in Frage zu stellen und geschweige denn einzelne Kolleginnen und Kollegen im virtuellen Raum persönlich anzugehen und zu beleidigen, das ist etwas, das aus meiner Sicht überhaupt nicht geht.
Ich finde gut, dass du das einmal gesagt hast. Also, dass die verschiedenen Gruppen auch in der Berufspolitik ihre Interessen vertreten, ist legitim. Dass man bei einem Prozess, der sich wie bei der GOL-Novelle über so viele Jahre hinzieht, auch mal irgendwo anfangen muss. Und dafür hat sich der Ärztetag ja ausgesprochen und es dann weiterentwickeln kann. Und dass in diesem Zusammenhang dann auch andere Meinungen sich abbilden lassen, das ist eigentlich ein normaler politischer Prozess.
Ja, absolut. Und inhaltlich muss man dazu sagen, ja, ich kann verstehen, wenn es hier und da eine kritische Haltung dazu gibt. Das ist auch völlig berechtigt. Man kann das natürlich auch nachvollziehen. Dazu muss man aber wissen, dass das auch ein Prozess ist, der über eine Dekade gebraucht hat, bis es dorthin gekommen ist, wo es ist. Und wenn man bedenkt, dass die GOE selbst ja 40, 50 Jahre alt ist und aus einem anderen buchstäblich Jahrtausend stammt, da muss man sagen, den Schritt vorwärts mussten wir irgendwann gehen und sicherlich wird es Optimierungsbedarf geben. Dafür muss man mit den Kolleginnen aus den unterschiedlichen Bereichen in Kontakt bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte. 40 Verbände hatten sich zusammengeschlossen, um Protest dazu zu äußern. Aber auch da würde ich gerne einen Fakt dazu einwerfen. Es gibt, glaube ich, allein 183 Fachgesellschaften. Hinzu kommen Berufsverbände, andere Interessensgruppen und andere ärztliche Gruppierungen und Verbände. Aus dieser Vielzahl, die ja weit, weit, weit über 200 darstellen, haben sich 40 dagegen aufgestellt. Das ist völlig in Ordnung. Aber so zu tun, als wäre das eine Mehrheitsmeinung, auch das ist nicht ganz korrekt. Wie man mit diesen Interessen dann in der Zukunft umgeht, auch das können wir zivilisiert miteinander diskutieren. Aber ich finde, zumindest sollten wir in der Wiedergabe der Ereignisse, so wie sie waren, bei der Wahrheit bleiben.
Man kann bei dieser Gelegenheit vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass nicht allein die Ärzteschaft der Taktgeber für die GOL sein kann, sondern dass das vorgelegte Ergebnis auf dem Deutschen Ärztetag auch Ausdruck eines Aushandlungsprozesses mit anderen Akteurinnen und Akteuren war, die ja letztendlich auch bezahlen müssen, was mit der GOL verbunden ist. Also es ist nicht so, dass die Ärzteschaft da ganz autonom ist.
Ja, leider nicht oder wie auch immer. Man muss ja sagen, Ulrich Langenberg, der Geschäftsführer der Bundesärztekammer, hat es ja auf den Punkt gebracht. Das ist eine Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte und nicht der Ärztinnen und Ärzte. Wir haben nicht die Möglichkeit, alleine darüber zu bestimmen. Man mag in einem demokratischen Sozialstaat natürlich darüber denken, aus welchen Gründen das mal erwogen und ausgedacht worden ist. Man kann dafür oder man kann dagegen sein, aber zumindest ist das die Realität, die dahinter steckt.
Magst du denn vielleicht nochmal einen kurzen Satz dazu sagen, was die überarbeitete GOR für die Ärztinnen und Ärzte in Hamburg konkret bedeutet?
Faktisch muss man sagen, erstmal noch gar nichts, denn auch das wissen viele nicht. Es wird ja nicht so sein, dass wir sagen, wir wollen das und wir kriegen das. Das bedeutet, dieser Entwurf liegt jetzt erst beim Gesundheitsministerium in Berlin vor. Frau Wagen, die ja erst gerade kürzlich diese Aufgabe übernommen hat und sicherlich sich auch in die Aufgaben und Prioritäten eindenken muss, irgendwann dessen annehmen muss und sagen muss, ob das Verordnung, glaube ich, ist es, dann in Kraft gesetzt wird und umgesetzt wird oder nicht. Aber auch das ist, glaube ich, wichtig für das richtige Bild. Wir stellen das nicht auf, wie das unser Handwerker macht vielleicht oder andere in der freien Wirtschaft machen, dass wir sagen, so viel kostet jetzt der Schuh, entweder kaufst du den oder kaufst du den nicht. So funktioniert es mit der GOE nicht. Das bedeutet, wir müssen erstmal abwarten, wie das Ministerium damit umgeht. Und auf der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Ärztetages hat die Ministerin eine klassische politische Nichtantwort dazu gegeben.
Ja, so viel und ausführlich zum Thema GOL und den ganzen Bewegungen, die das rundum gegeben hat. Wir haben ja noch andere Anträge gestellt.
Ja, die Kolleginnen und Kollegen, die den Schwerpunkt der Arbeit im Bereich der Pädiatrie haben, gemeinsam mit den Menschenrechtskolleginnen und Kollegen, hatten die Idee gehabt, etwas beizutragen zum Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen im Bereich des Umgangs mit Social Media. Wie hast du die Anträge empfunden und was wäre aus deiner Sicht ein sinnvoller Umgang mit dem Themenkomplex?
Ja, Ausgangspunkt war, wie du ja schon gesagt hast, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte beobachten, dass Kinder durch eine übermäßige Nutzung im Social-Media-Bereich Entwicklungsprobleme haben, dass sie zum Teil Bewegungsmangel haben, Übergewicht und dass sich durch Phänomene im Social-Media-Kontext wie Mobbing oder auch, wie wir jetzt in Hamburg ja wirklich mit Schrecken gesehen haben, Missbrauch in verschiedenen Formen, Kinder belastet sind. Und dass wir uns mit dem Thema einfach viel mehr beschäftigen müssen. Und im Vorfeld hat die Politik ja immer darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche Mediakompetenz vermittelt bekommen müssen. Das ist sicherlich auch richtig, aber ich glaube, man darf nicht die hohe Attraktion von Social Media für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene auch, aber die sind natürlich noch etwas wehrhafter in dieser Hinsicht. Und besonders für gefährdete Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht zu Hause den entsprechenden Rückhalt haben, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Insofern erwarten wir wirklich, dass da mithilfe der Politik Regelungen geschaffen werden, die Kinder in diesem Bereich des Internets mehr schützen. Und da ist dieser Antrag ja auch gesehen worden und angenommen worden. Was man letztendlich an konkreten Regelungen findet, das muss man sehen. Aber auf jeden Fall wäre wichtig, dass es Altersgrenzen gibt, die dann auch objektiviert werden und dass Kennzeichnung der Inhalte und die Steuerung im Rahmen der Algorithmen so werden, dass die Kinder nicht automatisch in problematische Inhalte geführt werden. Ja, und wir brauchen mehr Prävention bei den Eltern und bei den Kindern. Auch das ist etwas, wo wir als Ärzteschaft beitragen können. Aber da sind wir nicht allein, da sind auch andere gefragt. Jetzt wollen wir aber nochmal den Blick etwas weiter wieder fassen. Lieber Petram, du bist ja Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und weißt, wie es jetzt mit den Anträgen weitergehen wird. Was passiert denn nun mit den Beschlüssen, die auf dem Deutschen Ärztetag gefasst worden sind?
Die Beschlüsse, soweit die von der Ärzteschaft umzusetzen sind, werden ja an den Vorstand der Bundesärztekammer weitergegeben, um dann an die Landesärztekammern je nach Inhalt weitergegeben zu werden. Auf der anderen Seite gibt es viele politische Forderungen, die in irgendeiner Weise verbalisiert und formuliert an die Politik herangetragen werden müssen. Und das ist ja leider nicht das erste Mal. Zum wiederholten Mal haben wir einen großen Batzen an Anträgen, die überhaupt gar nicht mehr haben diskutiert werden können aufgrund der Zeit und aufgrund der Struktur des Ärztetages, die im Prinzip als Gesamtpaket an den Vorstand zurücküberwiesen worden sind, was dann für uns bedeutet, dass wir im Vorstand jetzt auf der Klausurtagung unter anderem einmal Gedanken darüber machen müssen, wie wir damit umgehen, denn wir sind ja nicht der Souverän, wir sind nur eine Arbeitsgruppe. Das heißt, müssen wir erstmal sortieren, gucken, was das für Anträge sind und wie man sinnvollerweise im Sinne des Souveräns damit umgehen kann. Das ist, wie gesagt, leider nicht das erste Mal. Das sind immer jedes Mal zwischen 100 und 200 Anträge mittlerweile die letzten Jahre, die an den Vorstand am Freitagnachmittag überwiesen werden. Das ist ehrlicherweise ein Zustand, der weder den Willen der Antragstellenden noch die Position des Souveräns, also des Ärztetages selbst, noch fairerweise die Aufgaben des Vorstandes wiedergibt.
Das ist eine unbefriedigende Situation, die ich ja auch schon häufig jetzt erlebt habe und wird auch dem Engagement der Abgeordneten, die sich mit diesen Anträgen im Vorfeld befasst haben, nicht gerecht. Das finde ich auch. Aber was könnte eine Lösung für dieses Problem sein?
Na, wir hatten ja aus Hamburg einen Antrag gestellt, wie man den Ärztetag umstrukturieren kann. Ob das die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, ob wir die Strukturen etwas anders, etwas effizienter, etwas schlanker gestalten können. Der Antrag, den wir aus Hamburg eingebracht haben, hatte ja zum Ziel, eigentlich den Ärztetag insgesamt länger zu machen, nämlich auf 5 Tage zu verlängern, aber dafür zu splitten in einen Präsenzabschnitt, der weiterhin im Frühsommer stattfinden sollte, damit wir sozusagen auch die politische Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen dessen ja erledigen können, aber trotzdem natürlich auch mit Sitzungstagen, an denen wir die großen politischen Themen debattieren können. Darüber hinaus war der Vorschlag, dass der zweite Abschnitt etwa mit einem halben Jahr Abstand dann im Herbst oder im frühen Winter stattfinden sollte, ausschließlich online, um dann die Möglichkeit zu haben, liegen gebliebene Anträge oder aktuellere Anträge nochmal in einer Arbeitssitzung stringent zu beurteilen, ohne dass wir abgelenkt sind von Feierlichkeiten und sonstigen Social Events. Also als reine professionelle Online-Sitzung. Das haben wir ja während der Pandemie ein paar Mal gemacht. Und das hat gezeigt, dass es inhaltlich sehr gut funktioniert, wobei man natürlich jetzt 5 Jahre weiter ist, was die technischen Möglichkeiten und die damit verbundenen Kosten komplett anders bewerten muss, als es damals der Fall war. War nicht so ganz mit fairen Mitteln gekämpft, indem man sozusagen einfach mal reingerufen hat, sowas würde doppelt so viel kosten wie der reguläre Ärztetag. Nein. Wir sollten die Strukturen schlank halten, wir sollten die technischen Lösungen schlank halten. Die Möglichkeiten gibt es dazu. Wir sind 5 Jahre weiter als zu Beginn der Pandemie. Ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn wir mehr inhaltlich über dieses Thema diskutiert hätten, als den Antrag sozusagen zu konterkarieren mit formalen Geschäftsanträgen. Da wurde ja bis auf 1, 2 Wortmeldungen kaum darüber diskutiert, wurde so ein bisschen von der Tagesordnung beinahe genommen durch die Geschäftsordnungsanträge, aber im Gegensatz zu dem, was jetzt im Deutschen Ärzteblatt steht, wurde der Antrag ja nicht abgelehnt. Wir haben am Ende aus Hamburg den Antrag zurückgezogen, weil der mit Formalien überzogen wurde, wie Redezeitbegrenzung, Ende der Diskussion etc. pp. Da gab es keine Möglichkeit zu reden. Deswegen haben wir den Antrag zurückgezogen und haben versprochen, dass wir mit einer überarbeiteten Form dann wiederkommen.
Wir sind in Hamburg ja durchaus ressourcenbewusst und wir würden ja nie einen Antrag stellen, der die ganze Angelegenheit verteuern würde. Im Gegenteil, durch die Online-Teilnahme, glaube ich, hätten wir 2 Chancen. Das eine ist, dass man tatsächlich in dem Online-Teil effizienter arbeitet und, wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, vieles, was sozusagen auf dem Ärztetag vor dem Hintergrund der Geschäftsordnung gelaufen ist, also Rede, Gegenrede, Geschäftsordnungsanträge, die viel Zeit gekostet haben, das würde man sich vielleicht in diesem zweiten Teil dann ersparen in Zukunft.
Ja, es gibt die berechtigte Kritik, dass die Kommunikation zu möglicherweise fehlerhaften, unvollständigen, redundanten und sonstigen Anträgen etwas schwieriger wird. Aber vielleicht können wir das als Chance betrachten, dass wir alle Abgeordneten das als ja Herausforderungen sehen sollten, auch etwas stringenter zu arbeiten und im Vorfeld uns einmal zu informieren, was gibt es denn für Beschlüsse aus der Vergangenheit, was gibt es denn für ähnliche Überlegungen aus der Vergangenheit, wo beißt sich das mit dem Gesetzgeber? Ich finde, das kann jeder Delegierter, jede Delegierte einer Landesärztekammer mit der eigenen Rechtsabteilung vorher klären und die Hintergründe vorher näher beleuchten. Das macht auch einen professionelleren Eindruck, wenn man das, was man dort vorträgt, vorher schon durchdacht und diskutiert hat. Und das sollten wir tatsächlich als Chance sehen, etwas stringenter und besser strukturiert zu arbeiten.
So wird es jetzt spannend, wie es auf dem nächsten Ärztetag wird. Wir sind jetzt allmählich am Ende und ihr habt ja gehört, der Ärztetag ist ein interessantes Gremium und die Beschlüsse und die Diskussion vorher und nachher sind genauso interessant und vielleicht interessiert ihr euch jetzt ein bisschen mehr dafür, was auf dem Deutschen Ärztetag passiert. Wenn ihr generell euch mehr berufspolitisch betätigen möchtet, dann sind wir in Hamburg sehr offen dafür, euch mit offenen Armen aufzunehmen, wenn ihr mitarbeiten wollt, wenn ihr unterschiedliche Ausschüsse mal als Gast erstmal antesten möchtet. Also die Möglichkeit, sich in der Berufspolitik zu beteiligen, besteht immer. Man muss einfach nur mal kommen und sich melden. Und ganz konkret zu den Beschlüssen des Ärztetages möchte ich euch auch nochmal auf die Website der Bundesärztekammer hinweisen. Dort könnt ihr alle Beschlussanträge einsehen und euch in einem gut geordneten Internetauftritt ein Bild davon machen, was letztendlich die einzelnen Themen und die einzelnen Anträge dann aussagen. Dies ist nun die letzte Spezialfolge zum Deutschen Ärztetag. Das nächste Mal stellen wir euch wieder wie gewohnt eine Kollegin oder einen Kollegen und die individuell spannende Wege zum und im ärztlichen Beruf vor. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
Bleiben Sie gesund, hören Sie wieder rein.